Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 11. Februar 2022, gleich dem 22. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag mit dem Titel »Die Islamische Revolution und die Ideale«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die Abwehrrakete Shahab-e Saqib«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Landesweite Fußmärsche anlässlich des Jahrestages des Siegs der Islamischen Revolution. Präsident Raisi: Der heutige Fußmarsch markiert erneut Sieg der Islamischen Revolution. Verteidigungsministerium: Der 22. Bahman ist der Tag der nationalen Ehre des Volkes. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Landesweite Fußmärsche anlässlich des Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution. Fußmärsche zum Gedenken an den Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution haben im ganzen Land stattgefunden. Der Marsch zum Gedenken an den 44. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution begann heute Morgen in Teheran und mehr als 1400 Städten und 38.000 Dörfern des Landes. Etwa 200 ansässige Journalisten und Fotografen ausländischer Medien und mehr als 6500 inländische Medienagenten berichteten über diese Fußmärsche. Nach Angaben des Koordinierungsrates für islamische Propaganda wurden auf der Route des Marsches 1600 Stände zu verschiedenen Themen aufgebaut, davon 150 Stände dem Thema Dschihad und 31 Stände der Einführung iranischer Volksgruppen gewidmet. Die Islamische Revolution Irans wurde am 11. Februar, also 22. Bahman, im Jahr 1979 von Imam Khomeini zum Sieg geführt. Präsident Raisi: Der heutige Fußmarsch markiert erneut Sieg der Islamischen Revolution. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat heute am Fußmarsch anlässlich des 44. Jahrestages vom Sieg der Islamischen Revolution in Teheran teilgenommen. Heute wurde die nationale Einheit, Epos und die Schrei des iranischen Volkes im ganzen Land gezeigt, um die Iraner und Iranerinnen, die Ideale des Gründers der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, des Revolutionsführers Ayatollah Khamenei, der Märtyrer zu bewahren, sagte Raisi vor Teilnehmern an dem großen 22. Bahman-Fußmarsch. Dieses Versprechen ist viel größer als eine Abstimmung. Aus unserer religiösen Sicht wählen die Menschen nicht nur die Islamische Republik, sondern sie stehen immer zu ihrem Versprechen. So Raisi weiter: Unsere heutige Versammlung diene nicht nur dem Gedenken an die Islamische Revolution und die Märtyrer der Revolution. Der heutige Fußmarsch markiere aber auch die Wiederholung des Sieges der Islamischen Revolution, sagte der iranische Präsident. Raisi wies außerdem auf die Intrigen und Verschwörungen des Feindes gegen Iran hin und sagte, das iranische Volk habe bösartige Pläne des Feindes erkannt und großartig auf der Bühne aufgetreten und den Feind besiegt. Mit Hinweis auf die Errungenschaften Irans sowie die wichtige Lage des Landes in der Region sagte der iranische Präsident, dies ist das Ergebnis von Selbstfindung und Selbstvertrauen, was der Feind nicht duldet. Es ist überraschend, dass die USA die terroristische Organisation Mujahedin von der schwarzen Liste streichen und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Das ist eine Schande für die USA, fügte Raisi hinzu. Raisi sagte in Bezug auf die Wirtschaftslage in Iran, es ist uns gelungen, die Handelsbilanz des Landes zu steigern und trotz der Sanktionen und Drohungen profitiert das Land von Handelswachstum und Investitionen. Wir haben außerdem Fortschritte bei der Produktion und der Herstellung der Werkzeuge und Ausrüstungen. Verteidigungsministerium. Der 22. Bahman ist der Tag der nationalen Ehre des Volkes. Heute habe die Islamische Republik Iran, wie jeder anerkenne, eine hohe Abschreckungskraft und die Fähigkeit, strategische Ziele zu erreichen und den Willen zu zeigen, die Interessen und die nationale Sicherheit und die Ideale der Islamischen Revolution in jedem Teil der Welt zu schützen. Das geht aus einer am Freitag gestern abgegebenen Erklärung des Verteidigungsministeriums der Islamischen Republik Iran zum Gedenken an den Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution hervor. Der 22. Bahman, 11. Februar, sei der Tag der Manifestation der großen und göttlichen Ideale der Nation und der Tag zum Gedenken an Jahre des Kampfes, der Suche nach Unabhängigkeit, nach Gerechtigkeit, nach Rechten, nach Freiheit, sowie der Tag des Nationalstolzes der Menschen in der Islamischen Republik Iran. Die Islamische Revolution sei nicht nur ein nationales Ereignis, sondern ein internationales Phänomen, das den Hoffnungsschimmer in den Herzen der unterdrückten und freien Menschen der Welt am Leben erhalten habe und die einzige Stütze und Stützpunkt für die Widerstandsachse antikoloniale und antiarrogante Bewegungen während der Tyrannei der großen Satans und der kriminellen USA und Anhänger sei. Deshalb sei die Ehrung des Jahrestages des glorreichen Sieges der Islamischen Revolution eine weltweite Feier und der zweite Schritt der Islamischen Revolution sei auch ein Schritt auf globaler Ebene, die notwendigerweise stark mit Harmonie, Empathie, Einheit, Vertrauen, Hoffnung und Freude am Fortschritt unternommen werden soll, hieß es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums der Islamischen Republik Iran dazu weiter. Heute werde die Islamische Republik Iran von allen als die überlegene regionale und globale Macht mit hoher Abschreckungskraft und der Fähigkeit anerkannt, strategische Ziele zu erreichen und den Willen umzusetzen, nationale Interessen und Sicherheit sowie die Ideale der Islamischen Revolution in jedem Teil der Welt zu schützen. Und diese Erfolge seien nur durch die harte Arbeit der Kämpfer und loyalen Mitarbeiter der Streitkräfte erzielt worden, insbesondere der strategischen Verteidigungsindustrie und ihrer engagierten Wissenschaftler und Spezialisten. Die Strategie, Macht und Sicherheit für den islamischen Iran zu produzieren, werde ernsthaft verfolgt und keine Störung könne eine Störung im Fokus der Verwirklichung dieser Ziele verursachen. Außenministerium in Teheran. Unterstützung der Kongressabgeordneten für Munawwarin zeigt der Welt Verbindung der USA zum Terrorismus. Die Unterstützung von 165 Mitgliedern des US-Kongresses für Munawwarin, Volksmujahedin, zeige laut dem Außenministerium der Islamischen Republik Iran der Welt einmal mehr die tiefe Verbindung des US-Systems mit dem Terrorismus. Dazu schrieb der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nosser Kanani, gestern in einem Tweet, die Unterstützung von 165 Mitgliedern des US-Kongresses für die Heuchler, Munawwarin, zeige der Welt einmal mehr die tiefe Verbindung des amerikanischen Systems mit dem Terrorismus. In dem Tweet des Sprechers des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran hieß es dazu weiter, natürlich sei es nicht seltsam. Ein Regime, das die Gründung und den instrumentellen Einsatz der IS-Terrormiliz veranlasst habe, schäme sich nicht, die Mörder von 17.000 iranischen Bürgern weiterhin zu unterstützen und politisch einzusetzen. In einer kürzlich beschlossenen Resolution haben 165 radikale Mitglieder des US-Kongresses die sogenannte Volksmujahedin und ihren Anführer unterstützten. Die Resolution wurde vom Tom McClintock, einem Republikaner im Kongress, eingebracht und von 165 radikalen amerikanischen Vertretern sowohl der republikanischen als auch der demokratischen Partei unterstützt. Iran meldet Festnahme von mutmaßlichen Hintermännern der jüngsten gescheiterten Sabotageaktion in Isfahan. In einer gemeinsamen Mitteilung haben das Geheimdienstministerium und die IRGC-Geheimdienstorganisation die Festnahme der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen des gescheiterten Sabotageversuchs in Isfahan gegen eines der Zentren des Verteidigungsministeriums bekannt gegeben. In der gestern veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung des Geheimdienstministeriums und der IRGC-Geheimdienstorganisation heißt dazu: Mit aufrichtigen Glückwünschen zum 44. Jahrestag des Sieges der glorreichen Islamischen Revolution wird der edlen iranischen Nation mitgeteilt, dass dank der engen Zusammenarbeit der anonymen Soldaten von Imam Zaman im Informationsministerium und der Geheimdienstorganisation des Korps der Islamischen Revolutionsgarde, IRGC, sowie der Unterstützung des Verteidigungsministeriums die mutmaßlichen Haupttäter der gescheiterten Sabotageversuche an einem der Industriezentren des Verteidigungsministeriums in Isfahan identifiziert und festgenommen worden seien. In dieser Mitteilung wird betont, aufgrund der laufenden Ermittlungen gegen den festgenommenen Beschuldigten werden zu gegebener Zeit weitere Informationen veröffentlicht. Bisher seien die Beteiligung von Söldnern des provisorischen zionistischen Regimes in dieser Aktion nachgewiesen worden. Die gescheiterte Operation des Usurpationsregimes sei auf die Verzweiflung der vernichtenden Schläge zurückzuführen, die es in den besetzten Gebieten erhalten habe, hieß es dort dazu weiter. Laut dem Verteidigungsministerium der Islamischen Republik Iran hätten iranische Luftverteidigungseinheiten einen Drohnenangriff auf eine Militärwerkstatt in der Stadt Isfahan abgewehrt. Das Ministerium gab dies in einer Erklärung jüngst bekannt, nachdem am späten Samstag eine Explosion in einem der Komplexe der Verteidigungsindustrie in Isfahan gemeldet worden war. Das Ministerium erklärte, ein Komplex sei von einer Reihe von Micro-Aerial Vehicles, MAVs, angegriffen worden, aber die Luftverteidigung habe den Angriff erfolgreich abgewehrt. Die Micro-Aerial Vehicles gehören zu den unbemannten Luftfahrtdrohnen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 8 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit großer Härte tobt der Kampf für Sicherheit und Rechte der russischen Menschen in der Ukraine. Kiew darf nicht nachgeben. So bestimmen es die wahren Machthaber in Washington und Wassal Selenskyj muss offenbar gehorchen. Im Pass-Today-Interview warnte der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, vor Eskalations- und Atomkriegsgefahr und stellt fest, dass Washington deutsche und europäische Interessen verletzt. Heute hören Sie den fünften Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.ir/de anhören.
Herr Horster, lassen Sie mich an dieser Stelle ein Zitat von einem Russland-Experten einfach bringen. Es ist Schröder, der im ZDF gesagt hat, der Krieg in der Ukraine kann beendet werden. Dafür müsse man Kiew stärken und Moskau müsse deutlich sehen, Gewalt ist in Europa keine Lösung. Wie würden Sie das kommentieren?
Wir haben ja diese westliche Lesart dessen, was wir jetzt politisch tun. Wir müssten Kiew stärken und Russland muss etwas einsehen. Dabei sind die Fakten ja eher gegenläufig, nicht wahr? Wir haben eine NATO-Aggression und einen Vorwärtsdrang nach Osten gegen alle Absprachen, gegen alle Zusicherungen, allerdings nicht gegen einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Das haben wir nicht. Es gab keinen Vertrag dazu. Deswegen hat man Gorbatschow Verräterschaft vorgeworfen in Russland und in allen Teilen, die Russland nahestehen, weltweit. Ich habe das anders gesehen, aber ich kann verstehen, wenn Menschen Gorbatschow, der das zu verantworten hat, diese Ordnung hier in Europa, ich kann verstehen, dass man ihm solche Vorwürfe macht, denn natürlich ist das ein Unding, dass man in dieser historisch gewaltigen Weise Truppen zurücknimmt und verzichtet auf Macht gegenüber einem Feind, der als weltweit aggressiv bekannt ist. Es ist ja nicht so, dass die USA und Großbritannien Unschuldslämmer wären. Ja? Gerade die sind hier besonders betroffen, beide. Sondern da muss ja eigentlich ein Generalverdacht auf Aggression stehen. Und wenn hier also so etwas gesagt wird, dann ist das natürlich nichts anderes als eine, ich will mal sagen, offizielle, in den Medien nach vorne geprügelte Propagandaversion dessen, was die tatsächlich im Innern denken. Die sind natürlich bereit, bis zum letzten Mann der Ukraine hier gegen Russland zu kämpfen, weil jede Schwäche, jede Schwächung, die sie Russland damit beibringen könnten, müssen sie nicht durch westliche Truppen leisten. Tatsache ist aber, Washington und London wollen unbedingt Russland unterjochen und gefügig machen, Gehorsam bringen. Ja, das nennt sich in der amerikanischen Truppendoktrin, wir überzeugen sie von unserer Sichtweise. Ja, eine sehr zynische Art, Dinge darzustellen, muss ich sagen, weil eben der Westen, geführt von den USA, super pleite ist. Die USA sind in einer vollkommen wahnsinnigen Art verschuldet und brauchen dringend die gewaltigen, superreichen Rohstoffvorkommen Russlands unter ihrer Kontrolle. Das ist praktisch die einzige Überlebenschance des Westens. Und deswegen wird natürlich in bewährter Weise hier Krieg geführt. Das ist der ganze Hintergrund davon. Und das ist sozusagen mit jedem nur denkbaren Schachzug zu befördern. Und dann kommen eben solche idiotischen Aussagen. Russland muss gar nichts einsehen. Russland war nie aggressiv hier in Europa und hat auf gar keinen Fall in den letzten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hier irgendetwas getan, was nicht auch die NATO getan hätte, sozusagen. Da geht es zum Beispiel um die Unterjochung des aufmüpfigen Tschechiens 1968, Ungarn 1956. Diese Art Aufstände gegen das sowjetische Joch, das war etwas, was die NATO immer so gemacht hat, nicht? Das heißt dann CI, Counterinsurgency, ja, also anti-aufständische Kriegführung. Und so wird das da gemacht. Als aber dann tatsächlich der Frieden in Europa ausbrach und man sich mit 2+4 zur deutschen Einheit dann durchringen konnte, hat Gorbatschow, hat die Sowjetunion breitflächig nachgegeben. Und ich habe das immer positiv gesehen als Beleg dafür, dass Russland in der Tiefe friedenswillig ist und keine typische Besatzungsmacht oder keine typische Macht, die andere Völker dauerhaft unterjocht halten will. In den USA gibt es ähnliche Bestrebungen. Es war Donald Trump, der mal gesagt hat, in seiner Amtszeit, die USA seien nicht dazu da, andere Völker weltweit an deren Entwicklung zu hindern. Das ist auch so eine Sichtweise, die der von Gorbatschow ähnlich ist. Und ich finde das positiv, wenn solche Politik gemacht wird. Und ich habe gesagt, jetzt ist die Zeit für friedliebende Westler, um tatsächlich den Russen zu zeigen, dass das Signal von Gorbatschow gegen Fremdherrschaft, gegen Machtausdehnung, gegen ständige Konfrontation großer Mächte, dass wir das ernst nehmen und in diesem Geiste handeln und tatsächlich versuchen, eine vernünftige Regelung für die russischen Menschen in der Ukraine zu finden, gegen die Nazi-Brutalität, damit die leben können und auf diese Weise den Konflikt positiv zu sortieren. Und wenn die Menschen dann wie im Referendum sehr glaubwürdig sich entschieden haben, natürlich ohne jeden Waffenzwang, das habe ich ja beobachten können, im Gegenteil, als wir die Fragen gestellt haben, aus unserer Beobachtergruppe heraus die Frage kam, fühlen sich denn eigentlich bedroht jetzt durch die Truppen da in den Wahllokalen? Da haben die uns angeguckt, als seien wir ein bisschen idiotisch oder gerade vom Mars gefallen und haben gesagt, um Gottes Willen, wir sind froh, dass die hier sind, die garantieren doch unsere Sicherheit. Und das kam sehr eindeutig von alten Mütterchen, genauso wie von jungen Paaren, die da kamen, um abzustimmen. Also diese Art Dinge sind hier auch in der Propaganda voll verrissen worden. Wir müssen klar sehen, dass Russland dazu da ist, seine russischen Menschen zu schützen. Täte Moskau das nicht, wäre in Russland die Hölle los und möglicherweise würde die Regierung weggefegt werden von der Bevölkerung, weil das etwas ist, was man dann nicht mehr dulden kann seitens der russischen Bevölkerung, wenn da die ganzen Pogrome gegen die russische Bevölkerung nazigeführt in der Ukraine stattfinden und Moskau täte nichts. Es war schon schwierig genug, durchzuhalten, die Moskauer Politik, die eben bis 2022 gehalten hat, dass sie auf keinen Fall diese Republiken nach Russland eingemeinden wollten, weil Moskau ein Stück weit zynisch, jawohl, eine Pufferzone zwischen Russland und die NATO legen wollte. Und das waren dann die unglücklichen Donbass-Republiken. Als ich 2015 in den Donbass fuhr, war das ganz klar Moskauer Politik, hat man sich auch beklagt. Die wollen uns nicht haben, die wollen uns nicht beschützen. Wir müssen hier unser Leben opfern, unsere Gesundheit und, wie soll man sagen, die Unversehrtheit unseres ganzen Landes wird hier bedroht. Dadurch, dass wir im Prinzip den Puffer spielen für Russland. Und da war man sehr bitter darüber und gar nicht glücklich. Und das ist die Situation, auf deren Hintergrund schließlich Putin gesagt hat, ich kann das nicht mehr dulden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wie das kam. Am 24. März 2021 hat Selenskyj ein Dekret unterschrieben, das berühmte Dekret 117, und hat die Truppe autorisiert, ihren Vorschlag umzusetzen, Krim und Donbass zurückzuerobern, März 21. In der Folgezeit hat die Truppe dann 125.000 Mann in sozusagen einer weiten V-Form, sozusagen rechten Winkel, gegenüber Krim und Donbass aufgestellt im Südosten des Landes. Und als diese 125.000 Mann da waren und stellten natürlich eine Riesenbedrohung für die armen Donbass-Republiken dar, da kam dann im Sommer Putin und hat angefangen von roten Linien zu sprechen und dass man sich dringend einigen müsse und dass das so nicht weitergeht, weil er ja diesen Befehl kannte, der uns allerdings im Westen vorenthalten worden ist von unseren Medien. Uns ist nicht berichtet worden, dass Selenskyj diesen Angriff befohlen hatte. Und so kam es dann eben, dass dann der Westen einfach den Putin ins Leere laufen ließ. Und inzwischen ist es ja ganz krass, dass das ganze Minsk-Abkommen, um die Dinge in der Ukraine friedlich zu regeln, inzwischen tatsächlich von allen drei Seiten, von Frau Merkel, von François Hollande, dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs, von Boris Johnson, dem ehemaligen Premier Großbritanniens, offiziell bezeichnet worden ist als Hinhaltetaktik, um die Ukraine militärisch so aufzurüsten, dass sie den Angriff gegen den Donbass starten könnte. Also das ist tatsächlich eine ganz, ganz harte Geschichte, die hier stattgefunden hat. Und da müssen wir klar sein, dass wir eben teilweise wirklich desinformiert sind und nicht wissen, was da wirklich gespielt worden ist. Für mich, ich bekam diese Information über dieses Dekret 117, vom General Kujat, vom ehemaligen Bundeswehrinspekteur, und war vollkommen platt. Und dann tatsächlich konnte man das googeln und so ist das. Wir nach und nach sammeln wir hier die Informationen ein, was wirklich dahinter steht. Und das Ganze ist eine ekelhafte Washingtoner Aggression zu Lasten der europäischen Verbündeten gegen die europäischen Interessen, gegen insbesondere die deutschen Interessen. Und das führt zu unserem Untergang wegen der wirtschaftlichen Konsequenzen durch den Verzicht auf billige russische Energierohstoffe.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag mit dem Titel »Die islamische Revolution und die Ideale«. Bleiben Sie dran.
Wie in den Vorjahren wird die iranische Bevölkerung wieder am 11. Februar den Jahrestag des Sieges ihrer Revolution feiern, diesmal zum 36. Mal. Dieser Jahrestag ist auch für die politischen und Nachrichtenkreisen der Welt ein wichtiges Ereignis. Die rege Teilnahme der Bevölkerung an den Veranstaltungen zum Jahrestag des Revolutionssieges und dem großen Fußmarsch am 11. Februar sind ein Zeichen dafür, dass die islamische Revolution und ihre Losungen und Werte weiterleben. Dies ist der Grund, weshalb jedes Jahr Dutzende von Reportern zum 11. Februar in den Iran kommen, um aus nächster Nähe über die Feierlichkeiten und Veranstaltungen zu berichten. Wie die Geschichte dokumentiert, sind die Revolutionen im Laufe der Zeit normalerweise schwächer geworden, weil ihre Anführer den anfänglichen revolutionären Werten und Losungen den Rücken gekehrt haben. Schließlich blieb nur noch ihr Name übrig. Historiker Crane Brinton hat in seinem Werk »Anatomie der Revolution« den Verlauf von Revolutionen beschrieben und eine der wichtigsten Theorien über die Gefahren für Revolutionen aufgestellt. Brinton ist der Ansicht, dass nach dem Revolutionssieg eine allmähliche Umkehr zu den Zuständen und Werten vor der Revolution ihren Verlauf nimmt. Laut seiner Theorie durchlaufen Revolutionen drei Phasen. Die erste besteht in der Phase nach dem Sturz des herrschenden Regimes. In der Phase nehmen die gemäßigten Kräfte die Macht in die Hand. In der zweiten Phase, kurz danach, werden die gemäßigten Regierungskräfte beiseite gestellt, weil sie nicht die revolutionären Erwartungen der Bürger erfüllen und es treten radikale Kräfte an ihre Stelle. In der dritten Phase ereignet sich die Zeit der Restauration nach der Revolution, das heißt, die Werte des vorherigen Regimes werden wiederhergestellt und die radikalen Kräfte entmachtet. Es ist die Zeit, in der die Revolution ihre eigenen Kinder verschluckt. Crane Brinton sieht zur Veranschaulichung seiner Theorie die vier großen Revolutionen in Frankreich, Russland, England und den USA als Beispiele heran. Viele Analytiker haben versucht, den Entwicklungsverlauf der Islamischen Republik in diesen theoretischen Rahmen der Restaurationstheorie von Brinton zu sehen. Aber die Entwicklungen der Islamischen Revolution im Iran in den letzten 36 Jahren zeigen eine Entfaltung dieser Revolution und keine Rückkehr in die Vergangenheit. Die Leitsprüche und die Botschaft der islamischen Revolution sind auch nach 36 Jahren wegen den besonderen Eigenschaften, die diese Revolution im Vergleich zu anderen besitzt, erhalten geblieben. Diese Revolution blieb ein Vorbild für unterdrückte Völker, insbesondere muslimische. Heute kann keiner auf der Welt leugnen, dass die Befreiungsbewegungen in den verschiedenen muslimischen Ländern von der islamischen Revolution beeinflusst wurden. Auch die jetzigen Befreiungsbewegungen in einigen islamischen Ländern gegen gewaltsame Stammesregierungen sind zweifelsohne von der islamischen Revolution im Iran beeinflusst.
Selbst der Säkularismus, der in den 90er Jahren in der Türkei herrschte, konnte die muslimische Bevölkerung dieses Landes nicht daran hindern, sich mit der Botschaft der islamischen Revolution näher vertraut zu machen. Die Zuwendung der muslimischen Bevölkerung in diesem Land zu den neu entstandenen islamischen Parteien zeugt davon. Die Bewegung islamischen Erwachens, die 2011 in den nordafrikanischen und westasiatischen Ländern begann, ist ein weiteres deutliches Beispiel für den Erhalt und die Erstarkung der Losungen und Botschaft der islamischen Revolution. Für jede Revolution sind mindestens ein geistiger Bestandteil und zwei menschliche Faktoren notwendig. Der geistige Bestandteil ist die Ideologie oder Lehre, auf der sich die Revolution stützt, und die beiden menschlichen Faktoren sind zum einen das Volk und zum anderen die Führung. Wenn diese drei Größen zusammentreffen und in die gleiche Zielrichtung gehen, entsteht eine Revolution. Je stärker diese drei Eckpfeiler sind, desto schneller wird die Revolution sich formieren und es zum Sieg kommen. Die islamische Revolution im Iran fußt auf der islamischen Denkweise und Weltanschauung. Eines der herausragenden Merkmale dieser Revolution im Iran besteht darin, dass der Islam die revolutionäre Kultur bildete. Diese Kultur beinhaltet Begriffe und Werte wie Jihad, das Mühen auf Gottes Wegen, Shahadat, der Märtyrertod, die Befolgung eines gottesfürchtigen gerechten Menschen, die Abkehr von Unrecht und denen, die Unrecht verüben, Solidarität und Zusammenhalt sowie das Vertrauen in Gott. Diese Dinge waren der Grundstoff für die islamische Revolution und ihren Sieg. Deshalb lässt sich sagen, dass es zu den Besonderheiten dieser Revolution gegenüber anderen Revolutionen der Welt gehört, dass sie sich auf die religiösen Werte stützt. Ein Grund für den Fortbestand und die Wirkung der Werte der islamischen Revolution auf andere unterdrückte Völker liegt gerade darin. Ein weiterer Faktor für den Erhalt der islamischen Werte ist die besondere Führung und speziell die Führung von Imam Khomeini gewesen. Die gelungene Führung der islamischen Revolution durch den Imam geht auf sein Ansehen als religiöse Persönlichkeit zurück, das wiederum bestimmte hohe Eigenschaften voraussetzt. Ein solcher Führer muss sich im islamischen Recht auskennen und hohe Erkenntnis und großes Wissen besitzen. Er muss nach Gerechtigkeit streben, gottesfürchtig sein und zugleich Lenkungsfähigkeit und Mut besitzen und genug von Politik und Planung verstehen. Imam Khomeini besaß all diese Eigenschaften und vereinte in sich die menschlichen und religiösen Werte. Dies machte ihn zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit und befähigte ihn dazu, die iranische Nation im Kampf gegen einen der größten Diktaturen zu mobilisieren und gegenüber allen politischen und militärischen Drohungen standzuhalten. Imam Khomeini übernahm mit Hilfe dieser besonderen Attribute das Steuer der islamischen Revolution und stellte seine Führungskompetenz unter Beweis. Einer der großen Unterschiede, die Imam Khomeini im Vergleich zu anderen Reformen in der Geschichte des Islams aufweist, ist, dass er für das Volk die Theorie und Praxis miteinander verknüpfte. Er hat als erstes die Grundsätze seiner politischen Schule für die Bevölkerung dargelegt und hat sie glaubensbewusst gemacht und sie danach allmählich auf die Kampfszene geholt, damit sie dort aktiv wird. Das dritte Element für den Sieg der Islamischen Revolution, ihren Verbleib und ihre Entwicklung zu einem Modell für unterdrückte Völker, bestand darin, dass die Bevölkerung an dieser Revolution teilnahm und die Islamische Revolution eine Volksrevolution blieb. Sowohl beim Sieg als auch bei der Behütung der Ideale und Errungenschaften der Revolution gegenüber allen Gefahren von innen und außen war die gesamte Nation ernsthaft mitbeteiligt. Aber bei den anderen großen Revolutionen sind es meistens bestimmte Schichten der Gesellschaft gewesen, die die Hauptrolle spielen. Ayatollah Khamenei, Nachfolger Imam Khomeinis und heutiges Revolutionsoberhaupt, ist wie dieser der Überzeugung, dass die Staatsordnung und Revolution dem Volk gehört und führt dafür mehrere Gründe an. Erstens gibt der Islam in einer Gesellschaftsordnung am meisten der Bevölkerung Recht und jedes Regierungssystem soll ein System sein, das im Dienst der Bevölkerung steht. Zweitens bilden die Bürger dieses Systems und bringen es zustande, denn eine solche Ordnung geht von einer Revolution aus und diese Revolution haben die Menschen in einem Land hervorgebracht. Drittens sind der Einfluss und die Aufsicht der Bevölkerung der beste Garant für den Schutz der Regierungsordnung vor einer Abweichung. Die Islamische Revolution gab durch Wiederbelebung der islamischen Werte den Muslimen Identität. Sie konnte die islamischen Gesellschaften aus der Stille, dem Stillstand und dem Abseits herausholen. Sie war ein ausgezeichnetes Beispiel für die Geschlossenheit eines Volkes im Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit aufgrund der Lehren des Islams. Die beachtlichen Fortschritte der Islamischen Republik Iran in Politik, Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft haben sie besonders für die muslimischen Völker zu einem erfolgreichen Modell für die Erreichung hoher menschlicher Ziele werden lassen. Durch die Rekonstruktion der wahren religiösen Werte und Lehren entstand eine Welle des Religionsinteresses, insbesondere in den muslimischen Ländern. Dies führte zur Stärkung des Islams, und zwar des wahren Islams, der Freiheit und Menschenrechte sowie Frieden und Gerechtigkeit fordert. Demgegenüber ist der angebliche Islam auf den Takfir-Terrorgruppen wie die Daesh, IS und Al-Qaida Anspruch erheben ein Produkt der Feinde der Islamischen Revolution. Diese Extremistengruppen sollen dazu dienen, das Antlitz des Islams des Propheten, welches die Islamische Revolution der Welt vorgestellt hat, zu lädieren.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die Abwehrrakete Shahab-e-Saghib. Weiterhin guten Empfang. Gebrauchten Waffen im Bereich der bodengeschützten Luftverteidigungssysteme sind Boden-Luftraketen, die Flugabwehrkanonen für den Kampf auf Entfernungen von mehr als einigen Kilometern ersetzen. Luftverteidigungsraketensysteme werden im Allgemeinen in Kurz-, Mittel- und Langstreckensysteme unterteilt. Bodenluftraketen haben eine Mindestreichweite, das heißt, sie können das Ziel nicht unter dieser Reichweite treffen, was hauptsächlich auf die Zeit zurückzuführen ist, die erforderlich ist, um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um eine aerodynamische Kraft auf den Steuerflächen des Körpers zu erzeugen. Erst dann kann die Rakete gelenkt und die Richtung geändert werden. Kurzstreckenflugabwehrraketen werden in etwa für Reichweiten von weniger als 15 Kilometern und Höhen von weniger als 8000 Metern in Betracht gezogen. Die Priorität bei der Konstruktion von Luftverteidigungssystemen mit Raketen besteht darin, das Ziel zu treffen. Aber wenn die Rakete das Ziel nicht direkt trifft, müssen die Sprengköpfe von Bodenluftraketen in einer Entfernung von 5 bis 20 Meter von den Zielen entfernt mit einem Näherungszünder gezündet werden, um effektiver zu sein. Wie weit diese Entfernung sein sollte, hängt von den Eigenschaften des Gefechtskopfs und der Verletzbarkeit der Ziele ab. Zu diesem Zweck werden Flugkörper mit Sensoren ausgestattet, die die Entfernung zum Ziel erfassen, sodass der Gefechtskopf detoniert, bevor er sich vom Ziel entfernt. Der Annäherungszünder in den Flugkörpern ist für diese Funktion verantwortlich und hat verschiedene Typen. In den letzten Jahren hat die Verteidigungsindustrie der Islamischen Republik Iran bedeutende Erfolge auf dem Gebiet der Entwicklung und des Baus verschiedener Luftverteidigungssysteme erzielt. Derzeit verwenden die iranischen Verteidigungseinheiten eine Vielzahl von Raketenabwehrsystemen, um den iranischen Luftraum zu verteidigen. Diese Errungenschaften, zu denen verschiedene Arten von Radarsystemen, Raketensystemen sowie Erkennungs-, Leit- und Kontrollsysteme der Luftverteidigung gehören, wurden von internen Spezialisten der Islamischen Republik entworfen und hergestellt und befinden sich derzeit im Besitz der Luftverteidigungseinheiten der Streitkräfte. Die Luftsicherheit ist eine der wichtigen Komponenten zur Schaffung einer stabilen Sicherheit an den Grenzen des Landes. Die Luftverteidigungskräfte als eine der wichtigen Säulen einer stabilen Sicherheit des Landes verfügen über eine einheimische und vollständig in Iran hergestellte Ausrüstung in Bezug auf die Überwachung der Landesgrenzen. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Luftverteidigungsstreitkräfte ist die Shahab-e-Sareb-Rakete, eine Luftverteidigungsrakete für geringere Höhen, die mit Radarführung ausgestattet ist. Die Abwehrrakete Shahab-e-Sareb ist eine der Errungenschaften der iranischen Verteidigungsindustrie. Diese Rakete, die entwickelt wurde, um Ziele in geringer Höhe zu zerstören, besitzt eine Sichtlinienfunkführung. Die Shahab-e-Saqib hat eine Länge von 2,39 Metern, einen Durchmesser von 154 Millimetern und wiegt 84 Kilogramm. Ihre Geschwindigkeit beträgt 740 Meter pro Sekunde und die Reichweite 500 bis 8600 Meter gegen Ziele mit einer Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde, 10 Kilometer gegen Ziele mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde und 11 Kilometer gegenüber Hubschraubern. Diese Rakete bekämpft Ziele bis zu einer Flughöhe von 5500 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 440 Metern pro Sekunde. Außerdem deckt diese Höchstgeschwindigkeit eine breite Palette von Zielen ab und selbst die meisten beladenen Kampfflugzeuge erreichen diese Geschwindigkeit in geringer Höhe nicht. Außerdem wurden kürzlich Karar-Kampfdrohnen mit diesen Raketen ausgestattet, um Luftziele anzugreifen, was sie somit zu einer Luft-Luft-Rakete gemacht hat. Hier verfügt die Rakete Shahab-e-Saqib über einen thermisch-optischen Sucher, der feindliche Luftziele erfassen kann. Der Unterschied zwischen der auf dem Karar-Kampfjet installierten Shahab-e-Saqib-Rakete und ihrem bodengestützten Modell besteht im Lenkungsteil der Rakete. Das bodengestützte Modell hat eine Funkführung und das luftgestützte Modell auf dem Karar-Jet hat ein wärmesuchendes Leitsystem. Es scheint, dass der Unterschied zwischen der chinesischen FM-80 oder HQ-7-Rakete, die im Dienst der iranischen Armee steht, und der Shahab-e-Saqib in der Art des Radarsystems liegt, während die verwendete Rakete die gleichen Eigenschaften hat. Die Treffsicherheit der Shahab-e-Saqib beträgt 86-90%, wenn eine Rakete abgeschossen wird, und 96%, wenn zwei Raketen abgeschossen werden. Der Raketensprengkopf der Shahab-e-Saqib wiegt 13,5 bis 40 Kilogramm und ist hochexplosiv. Diese Rakete hat einen zylinderförmigen Körper, einen Kanat- oder Vorderflügel, Steuersystem und trapezförmige Flügel, die am Ende des Raketenkörpers angebracht sind. Das Vorhandensein von Flügeln erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit des Flugkörpers. Ein Teil des hinteren Flügels der Rakete ist einziehbar, damit eine Startkapsel mit kleinerem Durchmesser benutzt werden kann. Die Shahab-e-Saqib kann mit bis zur 25-fachen Erdbeschleunigung manövriert werden, was ausreicht, um jedes normale Kampfflugzeug anzugreifen. Tatsächlich führt die Kombination dieses Grades an Manövrierfähigkeit zusammen mit einem Annäherungszünder zu einer maximalen Effektivität des Gefechtskopfes in Bezug auf das Ziel im Falle einer Nichtkollision. Diese Rakete hat einen Infrarot-Annäherungszünder. An der Spitze besitzt sie ein Glasfenster, das intensive Infrarotstrahlen entfernt und normale Werte an den Sensor weitergibt. Bestehende Infrarotzünder, die den Doppler-Effekt zur besseren und genaueren Verfolgung der Bewegungen des Zielobjekts nutzen, bieten auch die Möglichkeit, Ziele bis zu mehreren Metern über der Wasseroberfläche anzugreifen. Den verfügbaren Informationen zufolge brennt das einstufige Feststoffraketentriebwerk der französischen Crotale-Rakete, entsprechend der die Shahab-Sareb-Rakete gebaut wurde, 2,2 bis 7,2 Sekunden lang, und die Rakete verbringt 5% ihrer Flugzeit bei Unterschallgeschwindigkeit und 50% ihrer Flugzeit in der Schallgeschwindigkeitsübergangszone und 45% der Zeit fliegt sie im Überschallbereich. Sie braucht 10 Sekunden, um die Reichweite von 9 Kilometern zu erreichen. Daher ist die Raketenform für eine geringe Widerstandskraft, Luftwiderstand bei Überschallgeschwindigkeit optimiert. Der in dieser Rakete verwendete Festbrennstoff ist rauchfrei. Dadurch kann ihre Flugbahn vom Feind nicht gesehen werden. Infolgedessen wird der Feind überrascht und seine Reaktionszeit wird verkürzt. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.